Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. Heute zum Thema Hochbegabung. Zu Gast ist Susanne Burzel und Susanne ist eine außergewöhnlich vielseitige Persönlichkeit, denn sie ist schon ganz unterschiedliche berufliche Wege gegangen. Sie hat mal Grundschullehramt studiert, Musik spielt in ihrem Leben eine sehr große Rolle, sie hat auch schon mal eine Diskothek geleitet und arbeitete im Marketing und mit ihrer eigenen Werbeagentur. Was aber momentan in ihrem Leben im Fokus steht, ist das Schreiben und ihre Leidenschaft, Menschen mit ihren Erfahrungen zu unterstützen. Vor allem aber zum Thema Hochbegabung und Underachievement. Susanne ist Mutter hochbegabter Kinder und erkannte auch ihre eigene Hochbegabung, aber erst sehr, sehr spät als Erwachsene. Und diese Erfahrung teilt sie vor allem auch in ihrem Buch Hochbegabt gescheitert. Ja. Ihr persönliches Anliegen ist es, mit ihrer eigenen Geschichte aufzuklären, Verständnis zu schaffen und Wege zu zeigen für eine potenzialorientierte Sichtweise auf Hochbegabung. Wir sprechen heute natürlich über Hochbegabung, was es für Indikatoren eigentlich gibt, was Underachievement bedeutet und was es für Herausforderungen im Schulsystem gibt, aber auch wie man damit vielleicht umgehen kann. Viel Spaß!
Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich hier zu sein, liebe Coco.
Dann für den Start einfach die Frage, die ich immer stelle: Wo würdest du dich einordnen zwischen Kopf und Kreide?
Das ist eine sehr interessante Frage. Bei mir geht es ja um das Thema Hochbegabung und von daher ordne ich mich natürlich erstmal im Kopf ein, in dem Potenzial, was die Kinder mitbringen, welches dann aber übertragen werden muss in die Kreide sozusagen an die Tafel und da besteht die große Herausforderung.
Okay. Was ist deine Leidenschaft? Wovor gehst du los?
Ich habe ganz viele Leidenschaften. Ich habe ganz vieles, was mich begeistert. Aber was mich momentan am meisten begeistert, ist tatsächlich aufzuklären über Hochbegabung, über Underachievement und Eltern Mut zu machen dafür, wenn sie hochbegabte Kinder haben, die in der Schule großen Herausforderungen gegenüberstehen, wo auch vielleicht das Thema Schulverweigerung im Gespräch ist oder sich anbahnt. Und auf der anderen Seite aber auch Lehrkräfte zu sensibilisieren über das Thema Hochbegabung und Underachievement, weil es tatsächlich sehr selten nur Inhalt in der Lehramtsausbildung ist.
Bevor wir gleich auf das Thema Hochbegabung noch mal intensiver eingehen, würde mich jetzt noch interessieren, wie war dein Weg? Wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und du bist ja auch sehr vielfältig unterwegs gewesen. Was hast du alles gemacht?
Ja, also wenn ich ganz vorne anfangen soll, dann beginnen wir mal nach dem Abitur. Also ich habe Abitur gemacht, auch mit, gar nicht so guten Noten, aber ich habe es geschafft und habe dann Lehramt studiert für Grundschule. Das heißt, ich bin so ein bisschen im Lehramtsthema auch selbst drin. Habe dann kurz vor dem ersten Staatsexamen habe ich aber das aufgehört und habe eine Diskothek übernommen. Etwas ganz anderes.
Ja.
Und dann irgendwann hatte ich so den Eindruck, ich muss mal was Richtiges lernen, habe dann eine Umschulung gemacht zur Werbekauffrau, habe dann in einer Werbeagentur gearbeitet und habe dann Kinder bekommen, also zwei Kinder. Und ich habe gesagt schon immer, wenn ich Kinder bekomme, muss ich auch was für meinen Kopf machen. Und dann habe ich mich für ein Fernstudium angemeldet, habe BWL studiert und führe seit 2011 meine eigene Werbeagentur. Das ist das, was ich hauptsächlich mache. Und zum Thema Hochbegabung bin ich durch meine eigene Familie gekommen, durch meine eigenen Kinder, wo wir schon immer große Herausforderungen in der Schule hatten. Und ja, am Anfang stand erstmal eine ADHS-Diagnose im Raum, Autismus-Spektrum-Störung war im Gespräch und die Hochbegabung ist aber erst sehr spät festgestellt worden bei unserem älteren Sohn. Also das ist eigentlich eine Familiengeschichte, die wir damit verbinden, die mich so geprägt hat und worüber ich letztendlich dann auch ein Buch geschrieben habe, um das alles zu verarbeiten und um anderen Eltern zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.
Hochbegabt gescheitert, richtig?
Richtig. Und
Genau.
neue Türen öffnen sich als Zusatz, der
Ja.
ist auch ganz wichtig.
Okay. Inwiefern lässt sich Hochbegabung überhaupt definieren?
Ja, erstmal natürlich ganz objektiv durch einen IQ-Test. Das heißt, eine Hochbegabung ist erstmal ganz sachlich gesagt, alles, was einen IQ-Wert über 130 hat. Dafür werden verschiedene Untertests gemacht, zum Beispiel zum Arbeitsgedächtnis, zur Verarbeitungsgeschwindigkeit, zum Sprachverständnis, aber auch zum räumlich-visuellen Wahrnehmungsvermögen. Da gibt es verschiedene Untertests für Kinder als auch für Erwachsene. Und daraus ergibt sich dann, wird mit einem Computerprogramm der Gesamt-IQ errechnet. Und Hochbegabung beginnt ab einem IQ von 130, aber, und das ist ganz wichtig, auch überdurchschnittlich begabte Kinder, die nur in Anführungsstrichen einen IQ von 125 haben oder 122 oder 116, die fallen durchaus auch schon in diese Herausforderungen von Hochbegabung rein. Das heißt, auch sie haben durchaus schon diese Herausforderungen in der Schule, die auch Hochbegabte haben. Aber Hochbegabung ist eigentlich ein Potenzial, was jedes Kind, was jeder Mensch mitbringt. Und die Frage ist es halt, ist halt, kann es genutzt werden oder liegt es brach? Und da entscheiden natürlich auch immer die äußeren Umstände und das Umfeld.
Wenn ich jetzt aber diese ganzen Testungen ja noch nicht gemacht habe, aber vielleicht die Vermutung habe, vielleicht bin ich sogar Lehrkraft oder ein Elternteil, was würdest du sagen, welche Indikatoren sind möglicherweise da, womit ich dann mal losgehen sollte?
Es ist ja immer, der erste Schritt ist ja immer erstmal das Erkennen. Also das heißt jetzt nicht, dass Lehrkräfte jetzt eine Diagnose stellen sollen, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass sie offen sind für Symptomatiken. Und da ist eben so ein bisschen die Gefahr, dass sich die Symptome von Hochbegabung mit anderen Symptomen von anderen Neurodivergenzen überschneiden können, wie zum Beispiel ADHS, dass es eine ganz andere Ursache aber hat. Also typische Signale sind eigentlich, wenn das Kind keine Wiederholungen machen möchte oder Übungen verweigert, weil es die Dinge, die Lerninhalte schon beim ersten Mal verstanden hat und auch schon Transferleistungen herstellen kann. Es ist auch ein gewisser Perfektionismus, der viele hochbegabte Kinder begleitet, die dann auch Auswirkungen haben, dass sie letztendlich nichts aufs Papier bringen können, weil ihr Perfektionismus sie daran hindert oder dass sie sehr lange brauchen, um Antworten zu finden, weil sie die perfekte Antwort geben wollen. Also auch das kann ein Hinweis sein. Dann natürlich die Spezialinteressen, wofür hochbegabte Kinder brennen. Zum Beispiel Dinosaurier in der Grundschule oder Astrophysik. Also das sind solche Spezialkenntnisse, Spezialinteressen, woran man das ganz gut erkennen kann. Aber es erfordert natürlich ein genaues Hinschauen. Schnelle Auffassungsgabe ist natürlich auch der Klassiker, dass die Kinder sehr schnell Inhalte verstehen und sich auch im Unterricht langweilen und dann vielleicht auch auffällig werden oder verhaltensoriginell, sagt man, glaube ich, heute, im Unterricht werden. Morgens den Stuhlkreis schmeißen, zum Klassenclown werden und oder sich halt eben auch still zurückziehen. Da gibt es ganz, ganz viele Ansatzpunkte.
Dieses still zurückziehen, da würde ich ganz gerne nochmal drauf eingehen. Das heißt, auf der einen Seite, vielleicht kann ich das sehr leicht erkennen, aber vielleicht kann ich es auch gar nicht so gut erkennen. Hast du irgendwie Ideen, Tipps, wie man da vielleicht noch ja, unterstützen kann oder auch diese Kinder eben aus der Reserve locken kann?
Also wie gesagt, auch hier beginnt es erstmal beim Beobachten. Gerade hochbegabte Mädchen sind solche speziellen Zielgruppe für diesen stillen Rückzug. Und es gibt auch viele oder ja, viele, die ihre Noten dann absichtlich nach unten beeinflussen, um einfach dazugehören zu wollen. Und das ist natürlich ein Fakt, was auch eine ständige Anpassungsleistung von diesen Kindern erfordert. Das nagt natürlich an ihrem Selbstwert. Es kann sein, dass sie sich dann auch falsch fühlen, dass sie sich anders fühlen, nicht zugehörig fühlen und dann alles versuchen, um irgendwo dazuzugehören. Ich glaube, es beginnt immer mit dem Hinschauen, sich das Kind wirklich auch ganzheitlich zu betrachten, auch mit den Eltern zusammen, um wirklich so ein ganzheitliches Bild zu erhalten, wie reagiert das Kind oder wie funktioniert das Kind in der Freizeit? Hat es da seine Spezialinteressen? Wodurch fällt das Kind auf? Dieser ganzheitliche Blick, um dahinter zu kommen, könnte denn eine besondere Begabung auch dahinter stehen? Und dann ist natürlich auch die Frage, wie gehe ich damit um? Wie locke ich das Kind so ein bisschen aus der Reserve? Und da ist natürlich die Frage, will das Kind das überhaupt? Möchte das Kind im Mittelpunkt stehen oder möchte es eher so für sich sein? Das ist, braucht man, glaube ich, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl für. Und eine Möglichkeit ist es, dem Kind Enrichment-Möglichkeiten zu geben. Digitale Drehtür sind zum Beispiel solche Möglichkeiten, wo das Kind sich nebenbei mit anderen Dingen beschäftigen kann, mit anderen Projekten, aber auch vielleicht mal ein Referat über sein Spezialinteresse, was das Kind so ein bisschen aus seiner Reserve lockt. Oder aber eine Aufgabe zu geben, dass es anderen Kindern helfen kann und vielleicht so ein bisschen. Ja, als Hilfestellung auch. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, je nachdem, wie das Kind tickt, sage ich jetzt mal. Ja, wie das Kind, welche Persönlichkeit das Kind hat.
Jetzt hast du gerade von digitaler Drehtür gesprochen. Das ist eine Webseite, richtig?
Richtig, das ist eine Webseite. Ja, da kann man verschiedene Projekte buchen sozusagen. Manche Schulen haben auch Verträge mit digitaler Drehtür. Und da können die Kinder eben eine kleine Auszeit nehmen oder fernab vom Unterricht sich mit anderen Themen beschäftigen und diese vertiefen für sich.
Im Zusammenhang mit Hochbegabung fällt auch immer mal wieder der Begriff Underachiever. Was hat es damit auf sich?
Genau, also Underachievement ist eigentlich erstmal eine Minderleistung. Das ist wörtlich übersetzt. Ich würde es aber eingrenzen auf eine schulische Minderleistung, weil diese Kinder sind in ihrer Freizeit oft sehr, sehr hochleistend. Das heißt, sie vertiefen sich bis in die Tiefe und die Breite in diese Themen und wollen alles darüber wissen und lernen. Also hochbegabte Kinder lernen gern, wie eigentlich jedes Kind. Das ist einfach angeboren. Aber wenn Kinder ins Underachievement geraten, dann gibt es halt diese Ursachen, dass sich das Kind langweilt, dass das Kind frustriert ist. Gerade in den ersten Schuljahren kann es sehr schnell passieren, dass das Kind auch resigniert. Und Felix Paturi hat, wie gesagt, diese schönere Übersetzung, wie ich finde, Resignation des Genies. Denn es ist ein Resignieren im Unterricht, das nicht mehr aushalten können. Und wenn die Kinder dort hineinrutschen, ist es auch ganz schwierig, sie wieder rauszuholen. Da braucht es verschiedene Ebenen, was die Leistungsebene angeht, was aber auch die emotionale und Selbstwertebene angeht. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte.
Und eben dann ja auch von außen schwer zu fassen. Wie kann ich so ein Kind unterstützen, als Elternteil, aber auch als Lehrkraft ganz konkret? Es geht ja auch um psychische Gesundheit im Podcast, um Haltung. Wie kann ich als Lehrkraft vor allem, welche Haltung brauche ich, um zu unterstützen?
Ich glaube, die wichtigste Haltung ist echtes Interesse an dem Kind, an seinen Fähigkeiten, an dem, was es bewegt. Natürlich eine Wertschätzung. Also ich weiß von unserem jüngeren Sohn, der ist in der Englischklasse, er hatte eine Englischlehrerin, die sehr, sehr wertschätzend war gegenüber allen Kindern. Und dort ist er aufgeblüht und hat wirklich Höchstleistungen vollbracht, während er in anderen Fächern wirklich eher so im Mittelfeld mitschwamm, weil einfach so diese Begeisterung für die Kinder, für das Fach und so weiter nicht so vermittelt wurde. Also ich denke, das sind zwei wichtige Punkte. Echtes Interesse, Wertschätzung, Vertrauen natürlich auch. Und ich denke, ein Konzept, was in diesem Zusammenhang sehr interessant ist, ist das Growth Mindset. Das heißt, das Kind nicht dafür zu loben, dass es intelligent ist oder so clever ist, sondern es für seine Leistungen, für seine Anstrengungsbereitschaft zu loben oder auch Erfolge zu feiern oder auch das Thema selbstreguliertes Lernen ist auch ein schönes Stichpunkt, ein schönes Stichwort, wenn es darum geht, dem Kind zu helfen, sich selbst besser wahrzunehmen und auch auf seine Erfolge schauen zu können und auch den Weg dorthin, wie es dorthin gelangt ist. Ich glaube, das ist die wichtigste Lernstrategie für hochbegabte Kinder, die auch dann was mit ihrem Selbstwert macht. Denn der Selbstwert, den die Kinder haben oder nicht haben in dem Fall, ist so wichtig, diesen aufzubauen. Und das gelingt halt eben durch diese Haltung von Lehrkräften.
Wenn du jetzt eine Traumschule bauen könntest, die für hochbegabte Kinder perfekt wäre, wie sähe die aus?
Mir fällt sofort Stefan Rupane ein. Genau, er hat ja mit der Alemannenschule Wod-Oeschingen ein Beispiel wirklich gebaut und entwickelt, welches ich glaube, was perfekt ist für hochbegabte Kinder, aber natürlich auch für alle Kinder, für eine allseits gerechte Bildung. Also wir gehen davon aus, erstmal, das ist eine Gemeinschaftsschule, das heißt, die Kinder werden wirklich von der ersten Klasse bis hoch ins Abitur begleitet in einer Schule. Es gibt keine Klassenstrukturen mehr. Das heißt, die Kinder haben Lerngruppen, die haben vielleicht Coachinggruppen, in denen sie auch jahrgangsübergreifend zusammenarbeiten, entgegen der Zwangsgemeinschaften, die wir ja in der Schule haben. So nenne ich es mal in Anführungsstrichen. Lieb gemeint. Genau. Dann natürlich auch die Möglichkeit, sich mit den Lernthemen so zu beschäftigen, wie hochbegabte Kinder das gerne möchten, nämlich sehr tief und sehr breit. Und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen und vielleicht auch zu sagen, okay, heute, also diese Selbstbestimmung, die ja auch viele hochbegabte Kinder haben, oder der Drang nach Selbstbestimmung, die eigenen Lerninhalte so bestimmen zu können, wann sie etwas machen und wie tief sie eben auch gehen möchten. Und dass ihr Spezialinteresse auch irgendwo gesehen und belohnt wird. Also dass das auch in den Unterricht beziehungsweise in die Bewertung auch mit einfließen kann. Also das sind wichtige Grundlagen, natürlich auch der Raum als dritter Pädagoge. Das heißt, ein Ort, der schönste Ort im Dorf oder in der Stadt sein soll, wie Stefan Rupana ja selbst sagt, wo die Kinder sich einfach wohlfühlen, wo sie gerne hingehen und wo ältere Generationen auch mitwirken, indem sie Lernbegleiter sind, wo die Kinder nicht nur auf der Leistungsebene betrachtet werden, sondern auch auf der Entwicklungsebene, wo auch Coaching-Gespräche stattfinden. Also ich glaube, Stefan Rupane hat mit der Alemannenschule Wutöschingen und mit der Schmetterlingspädagogik da wirklich was geschaffen, was ich persönlich als perfekte Schule ansehen würde für alle Kinder.
Wo findet man dich jetzt überall?
Also mich findet man auf jeden Fall im Internet. Ich habe einen eigenen Blog zu Hochbegabung und Underachievement, worüber ich da informiere, auch über IQ-Tests und alles, was so dahinter steckt. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, den ich jetzt so seit 4 Monaten ungefähr neu habe, wo ich da auch noch mal informiere, wo man mich auch sehen kann. Natürlich, biete ich Lesungen an, aber auch Weiterbildungen für Lehrkräfte biete ich an. Und bin auch auf Bildungsmessen, Bildungsforen zu treffen, wie zum Beispiel das Kamener Schulgespräch, wo wir uns ja kennengelernt haben, oder auch Vision at Schule in Wetzlar. Also da bin ich unterwegs und natürlich Social Media, ganz klar.
Okay. Ich danke dir.
Ich danke dir.